Und heute schickt Noemi einen Taylor Swift Sweater, der ziemlich cool ist. Sie hat auch eine Taylor Swift Tasse und eine Taylor Swift Mütze.
Wie sagt ihr? Taylor Swift finanziert sich über mich.
Eigentlich sollten wir irgendwann auch Merch für unseren Podcast machen, weil der natürlich so durch die Decke gehen wird.
Und dann wir verkaufen einfach Taylor Swift Merch.
Nein, es gibt dann so richtig coole Dirty Talk with Joyce Tassen und Sweater. Das wäre schon cool. Oder wir machen das nur für uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Talk mit Joyce. Ich bin Noemi Hanekel und ich habe hier Anna-Sophie Barbutev. Anna, wie geht es dir?
Ja, also wir waren heute ein bisschen zahntütig, habe ich das Gefühl. Wir trinken jetzt tatsächlich heute auch schon wieder nur Schwarztee statt Alkohol, weil wir es nicht mehr gepackt hätten. Oh nein, jetzt bohrt der Nachbar.
Ich glaube, die bauen sich eine neue Wohnung.
Wahrscheinlich.
Und nur in ihrer Freizeit. Und ihre Freizeit ist ja blöderweise auch, wenn ich Freizeit habe. So ging es und ist es auch.
Leben und Leiden.
Leben und Leiden, 18 Jahre lang.
Genau, ich glaube, es wäre vielleicht erstmal ganz wichtig zu erklären, wieso die Episode überhaupt Nestor heißt. Telemachos sucht ja seinen Vater Odysseus und Nestor lebte eben im Königreich Nestor. Und hieß der auch so?
Nein, er hieß Pylos.
Ach so, okay.
Genau. Nein! Falsch, das Königreich.
Ja,
die Insel heißt Pylos und der König heißt Nestor.
Genau, ja. Und Telemachos sucht eben Nestor auf, der als alter weißer Mann gilt. Und daran
als alter weißer Mann oder alter weiser Mann?
Alter weiser Mann.
Aber vielleicht beides.
Ja. Die Szene beginnt tatsächlich mittendrin. Steven ist in der Schule in Dorky. Die ist ungefähr 20 Minuten zu Fuß vom Turm entfernt. Er schlägt seine Schüler ab zu römischen Schlachten. Also es ist erstmal eine Geschichtsstunde. Steven ist aber auch nicht so gut vorbereitet, was man dann im Laufe der Episode noch mitbekommen wird.
Also kurz gefasst, Steven ist weder pünktlich noch vorbereitet.
Er ist auch einfach generell, glaube ich, so ein richtiger Bad Teacher. Also so jemand, der wahrscheinlich, wenn er jetzt heute Lehrer wäre, ständig Filme zeigen würde, damit er nichts vorbereiten muss.
Ich hatte mal einen Lehrer, der war so schlecht vorbereitet. Der kam jeden Tag eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht und meinte, oh, er hat seine Lesebrille zu Hause vergessen. Er geht es jetzt nochmal holen. Dann hat er mit dem Hellraumprojektor irgendeinen Text an die Wand projiziert oder an die Leinwand und meinte...
Mit dem Hellraumprojektor? Das nennt man bei uns Tageslichtprojektor.
Okay.
Ich sehe wieder diese kulturellen Unterschiede zwischen der Schweiz und zwischen Deutschland.
Aber jetzt habe ich Tee auf meinen weißen...
Oh nein, Noemi hat sich jetzt Tee bei ihren Taylor Swift Sweater gekippt, was natürlich dramatisch ist. Ich hoffe, aber tut es weh?
Es tut richtig weh in meiner Seele. Oh nein.
Was hat der unterrichtet?
Das war 8. und 9. Klasse. Die hatten ein Fach, das hieß NMM. Das steht für Natur, Mensch, Mitwelt. Und das war so alles, was irgendwie so Geografie...
Und Biologie, war das auch mit dabei?
Das ist ein bisschen Naturkunde, Menschenkunde.
Und er hat dieses NME unterrichtet.
NMM.
Und genau, dann hat er immer so mit dem Hellraumprojektor Texte an die Wand projiziert. Meinte, schreibt das alle ab. Dann war er den Rest der Stunde weg. Und dann kam er zurück, irgendwie 10 Minuten, bevor die Stunde dann oder die Doppelstunde zu Ende war. Und meinte dann so, ah ja, jetzt lohnt sich's ja auch nicht mehr. Ihr könnt in die Pause gehen. Es war alles so scheißegal. Es war so ein richtiges Tiefen.
Er war auch so ein alter...
Ja, war schon ziemlich alt. Und er war Kettenraucher. Er wollte halt immer nur raus zum Rauchen gehen.
Ja, so ihn hatte ich auch. Genau, und ich finde, das Ding ist halt bei Steven, man merkt halt irgendwie schon direkt, er ist ziemlich unqualifiziert. Also er schickt gerade einen Schüler zum griechisch-römischen Krieg ab. Und die Schüler haben aber halt keine Ahnung. Und einen so ein vorlauter Schüler, der Armstrong, schreit dann ein Peer auf die Frage, wer Pyrrhus ist. Und dann lacht natürlich die ganze Klasse.
Ein Wortspiel.
Ja, aber Steven geht dann sogar noch drauf ein und definiert das als enttäuschte Stücke und denkt sich dann so, ja, das wird er später Haynes erzählen für sein Spruchbüchlein.
So ein geiler Witz ist, aber ich musste auch echt lang drüber nachdenken, was der Witz dran ist, dass ein Pier eine enttäuschte Brücke ist, weil es kein anderes Ufer gibt.
Ja, ach so. Nee, ich hätte mir eher gedacht, dass ein Pier, dass er halt gerne eine Brücke wäre.
Ja, what a joke. Ja. Geschichte ist das gemeinsame Thema der Folge.
Ja. Genau.
Auch alle Dichter und Philosophen, über die er nachdenkt, haben sich in irgendeiner Weise mit der Geschichtsschreibung befasst. Und er denkt dann sehr stark über den Tod von Pyrrhus nach und über den Tod von Cäsar und fragt sich, ob das eine Reihung von von Ereignissen ist, die auf ein einziges Ziel hinauslaufen und ob all diese Ereignisse, ob die unausweichlich sind. Also was wär passiert, wenn Cäsar nicht erstochen worden wäre und hatte das einen Einfluss auf die ganze weitere Geschichtsschreibung, was ein sehr philosophisches Thema ist.
Ja, und er denkt auch über Dunkelheit und Licht nach. Das bezieht sich ja auch auf eine Metapher von Aristoteles,
ja,
die ich aber nicht ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein.
Und halt auch, wie er in dieser Bibliothek sitzt und Aristoteles liest. Die Bibliothek war ja auch dunkel, aber man hatte diese Lichter.
Ja, und die Schüler wollen dann auch, dass Steven ihnen ein Rätsel erzählt. Und er kommt dem dann auch nach. Aber es ist ein ziemlich komisches Rätsel, das keiner versteht. Der Fuchs, der seine Großmutter in einem Stechbalm im Busch begräbt. Und der Fuchs ist in dem Fall halt Steven und die Großmutter ist verstorbene Mutter.
Das war doch aber auch die Auflösung des Rätsels.
Dadurch, dass man halt eben ja auch aus der ersten Episode schon weiß, dass er ihr immer noch sehr hinterher trauert, zeigt das halt auch so die Scham und die Schuld, die er immer noch empfindet, weil er ja denkt, dass er sie umgebracht hat, weil er ihr im letzten Wunsch nicht nachgekommen ist.
Und weißt du noch, was ihr letzter Wunsch
war? Dass er betet an dem Sterbebett. Und das hat er nicht gemacht. Ich glaube, er hat deswegen auch immer sehr starke Schuldgefühle. Ja. Er schickt die Jungs dann zum Hockey, was auch interessant ist, weil Hockey ja eigentlich ein englisches Spiel ist.
Ja.
Das irische Spiel heißt Curling.
Wirklich?
Mhm. Genau, und man muss halt auch wissen, das ist eine Jungschule, das ist eine Privatschule und die Schüler sind alle ziemlich privilegiert, die haben auch teilweise englische Namen. Und Steven kontrastiert das dann auch.
Ja, er verschmäht sie auch ein bisschen.
Man versteht es aber auch nicht, wie ausgerechnet er als Lehrer an dieser Schule landen konnte.
All about the money.
Nein,
ich habe schon wieder Tee.
No.
Oh, ich darf den Tee nicht in den Händen halten. Ja. Es bleibt ein Schüler zurück und sein Name ist ausgerechnet Sergeant, was ein militärischer Rang ist und was natürlich eine Konnotation ist auf die Tatsache, dass Irland von den Engländern besetzt wurde. Und wenn wir an dieses letzte Wort des ersten Kapitels denken, dieses Verdränger, ist es natürlich wieder eine Verbindung zu dem Gefühl, was Steven die ganze Zeit hat. Sergeant bleibt also zurück, er versteht seine Matheaufgaben, glaube ich, waren es nicht. Steven findet Sergeant zwar unheimlich hässlich.
Er vergleicht ihn auch mit einer Schnecke teilweise und er denkt dann drüber nach, dass er wahrscheinlich nur die Mutter so jemanden lieben kann.
Ein armer kleiner Teenager, der wahrscheinlich einfach ein bisschen unreine Haut hat. Und
ich glaube, dass Steven sich halt da auch selbst sehr findet, auch in ihm.
Tatsächlich, dadurch, dass er an diese Mutterliebe denkt, ruft das in Steven eine Art von väterlicher Empathie auch hervor und das ermöglicht ihm dann auch, kompetent Nachhilfe zu geben. Und ich finde, da gewinnt Steven echt. Also da ist er dann doch relativ einfühlsam. Ich habe zwar, als ich es gelesen habe, es wirkt irgendwie, als würde Steven einfach die Aufgaben für den Jungen machen.
Nee, aber er sagt ihm dann erst, ich glaube, er erklärt ihm das dann erst und dann machen die das irgendwie so gemeinsam und dann sagt er, ja, kannst du das jetzt alleine machen? Und sagt der Junge so, ja, aber ja, ich habe ihn da auch als sehr einfühlsam und verständnisvoll auch
erlebt. Also sobald er, und da kommt halt wieder diese Mutter vor, also irgendwie, sobald es um die Mutter geht und die Mutterliebe, er redet nicht nur von der Liebe der Mutter für das Kind, sondern auch der Liebe für die Mutter, was natürlich mit seinen eigenen komplizierten Gefühlen korrespondiert. Es gibt da eine Verbindung auch zu diesem A Portrait of a Young Man as an Artist.
A Portrait of the Artist as a Young Man.
Wo drin steht, dass die Mutterliebe das eigentlich das einzig Wahre ist, was es gibt auf der Welt. Aber für Steven ist es ein ziemlicher Konflikt, weil er das Gefühl hat, dauernd seine Mutter enttäuscht zu haben. Und er vergleicht sich dann mit dem heiligen Columbanus, einem irischen Mönch, der in christlicher Mission auf das europäische Festland gereist ist und unter anderem auch in Frankreich war.
Aber auch ein bisschen selfish war, weil er einfach gegangen ist. Also er hat Irland auch einfach verlassen.
Er hat es auch gegen den Willen seiner Mutter getan und Steven findet sich darin natürlich sehr fest wieder, weil Steven war ja auch in Paris, hat natürlich auch seine Mutter zurückgelassen. Und es ist die Mutter tot, also diese Schuldgefühle, die schwimmen immer wieder auf.
Wobei ich mir dann auch denke, er ist ja dann sogar extra noch nach Dublin zurückgekehrt, als sie so sterbenskrank war. Also und eigentlich ist er gar kein so ein schlimmer Sohn.
Nö.
Er martert sich irgendwie nur gerne selbst.
Vergleicht sich auch gerne mit Heiligen. Und was ich auch wieder ganz interessant fand, dass er er hat wieder diese Vision von diesem Traum, von dem er im ersten Kapitel immer wieder gesprochen hat, wo er an diesen Geruch von Rosenholz oder feuchter Asche denkt.
Und interessanterweise ist aber das Wording an dieser Stelle ein bisschen abgeändert. Also es ist nicht das exakt selbe wie in der ersten Episode, also dass er so, dass Joyce auch mit der Sprache spielt, und das ist ja auch Stevens Profession, der ja eigentlich viel lieber Literat wäre als Lehrer.
Wir kommen dann aber auch gleich auf so ein literarisches Exempel, weil er wieder an den Fuchs denkt und an das Rätsel, das er vorhin aufgegeben hat, und er greift dann dieses Horchen und in der Erde scharren. Der Fuchs, der lauscht und weitergräbt, wieder lauscht und weitergräbt, was ein bisschen daran erinnert, dass der Fuchs vielleicht probiert, die Leiche der Großmutter wieder auszugraben.
Das ist so gruselig, allein, aber dass er solche Assoziationen hat.
Ja, aber auch versucht, Lebenszeichen wahrzunehmen.
Und Fun Fact ist ja auch, dass bis heute noch die Regel gilt, dass ein Leichnam erst 48 Stunden aufgebaut werden muss, bevor der überhaupt eingeaschert werden
kann. Du hast mein Skript gelesen. Ja. Ich habe mit einem Bestatter telefoniert und der meinte, dass man Leichen erst nach 48 Stunden überhaupt einäschern, also mindestens erst nach 48 Stunden einäschern darf. Und dann habe ich gefragt, woran das liegt. Und dann meinte er, das ist einfach eine alte Tradition, weil man früher immer Angst hatte, dass die Menschen nochmal aufwachen, weil man den Tod weniger gut feststellen konnte als heute. Und wenn man halt nur nach dem Puls gefühlt hat, dann kann es auch sein, dass man den mal irgendwie verpasst hat.
Oh Gott, ja, man hört ja auch immer so Horrorgeschichten von Leuten, die dann lebendig begraben wurden. Und dann auch so mit ihren Fingern am Sargdeckel gekratzt haben.
Ja, genau. Und deswegen meinte er, wurde den Leuten auch eine kleine Glocke mit in den Sarg gegeben, dass falls sie auch schon begraben waren oder falls sie halt darin lagen und aufgewacht sind, konnten sie mit der Glocke läuten, und dann hat man sie wieder rausgeholt.
Ja, und dann ist die ganze Nachhilfestunde schon zu Ende und Sergeant darf endlich zu den anderen und auch Hockey mit denen spielen. Vielleicht könnten wir da noch einen kurzen Umriss von Mr. Deasy machen.
An der Stelle, ja.
Genau. Also die Privatschule wird nämlich von Mr. Deasy geführt. So ein mittelalter, privilegierter Mann. Und das ist halt eben Stevens Boss. Und Steven bekommt ja heute seine Bezahlung, sein Gehalt. Mr. Deasy meint dann auch, er soll einfach schon mal vorgehen in sein Büro und auf ihn warten. Das macht Steven dann auch und schaut sich dann auch in diesem Büro um. Da steht auch so eine Schachtel mit 12 sehr kostbaren Löffeln.
Das ist mein Lieblingsgegenstand in diesem komischen Büro.
Ja, das stimmt. Löffel mit 12 Bildern der Apostel, die offenbar früher auch ganz beliebte Konfirmationsgeschenke waren. Und
die waren halt super teuer, deswegen wurden die auch einzeln verkauft. Und quasi, ich glaube, wenn du konfirmiert wurdest, wahrscheinlich war das aber auch im Katholischen, wahrscheinlich zur Kommunion oder irgendwie. Also in diesen Kontexten, wurde dir so ein Löffel geschenkt. Und je mehr Geld deine Familie hatte, desto mehr Löffel konnten sie dir halt schenken. Und das teuerste Set war das mit 13. Da war natürlich Jesus dann auch.
Das Premium-Paket.
Ich frage mich, ob Jesus dann auf der Dessertgabel war.
Aber ich glaube, das waren ja nur so Dekolöffel, die man halt nicht benutzt hat.
Ja, ja, klar. Und wir wissen ja, dass Steven sehr, sehr arm war und wahrscheinlich auch eine sehr bescheidene Kindheit hatte. Aber die Tatsache, dass dieser Schulleiter quasi das volle Set hat, minus Jesus, zeigt, dass er wohl eine sehr wohlbehütete Kindheit hatte und auch sehr reich aufgewachsen ist.
Ja, und an der Wand hängt dann auch so ein Kunstdruck des englischen Königs Edward.
Weißt du, wie sein Spitzname war?
Nee.
Dirty Bertie.
Ja, ich glaube, er war da ja dann auch schon ein bisschen fülliger. Also das war halt auch das Ding, es war so ein Lebemann, der gerne Frauen
und gerne Essen gesucht hat. Er war sehr gerne in Frankreich.
In diesem Büro liegen dann halt auch ganz unterschiedliche Muscheln, die Mr. Deasy wahrscheinlich gesammelt hat an der Küste. Und für Steven sind die halt so ein Symbol für Reichtum und gerade auch für inhaltslosen Reichtum. Und er denkt sich auch, ebenfalls Symbole der Schönheit und der Macht, ein Klumpen in meiner Tasche. Symbole besudelt von Gier und Geiz. Weil wie wir jetzt dann nämlich noch sehen werden, ist Mr. Deasy schon auch sehr aufs Geld besessen, was ja auch das komplette Gegenteil des armen Stevens ist.
Steven hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Geld.
Er hatte halt auch noch nie wirklich Geld, glaube ich.
Nee, aber er gibt gern Geld aus.
Er ist halt stetig broke und er wird dann später auch noch die ganzen Schulden aufziehen, die er hat. Er weiß genau, dass er Buck irgendwie auch noch, ich glaube, sogar noch Socken schuldet. Also neben Geld schuldet er den Leuten auch Kleidung und er hat sich von ganz vielen Leuten Geld geliehen.
Deasy zahlt ihm 3,12 Pfund.
Das wären in heutiger Währung ungefähr $1,000, was ja eigentlich erstmal gar nicht so
wenig. Das wäre das in Euro, wäre das...
950, ich weiß gar nicht, was der Kurs ist.
Und das ist aber auch witzig aufgeteilt, weil der Deasy gibt ihm 2 Einpfundnoten, dann eine Sovereign Münze, die hat ebenfalls einen Wert von 1 Pfund, also sind die 3 Pfund, dann 2 Crown Münzen, die sind jeweils 5 Schilling wert und dann nochmal 2 1 Schilling Münzen.
Ja, und aber ich glaube, er bewahrt die Münzen doch dann auch separat auf, also Mr. Deasy.
Ja, hat eine und, Savingsbox.
Ja, genau, und das ist nämlich das Ding, weil ich glaube, dass es einfach so eine Sparbüchse war. Aber es war mir, in der deutschen Fassung wird es als Sparbüchse übersetzt, aber ich fand das sehr irritierend, was genau dieser Apparat sein soll.
Aber so eine Sparbüchse ist ja auch nicht aufregend. Nee. Ich habe mir das so vorgestellt, wie dieser Gürtel, den Ticketkontrolleure manchmal tragen, wo man die einzelnen Münzen in verschiedene... Aber Fächer sortieren kann. Nicht, das Ding ist, es hat mich so krass an. Hast du Big Bang Theory gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Es gibt halt eine Folge, wo Leonard, der eine Protagonist, auch einen solchen Gürtel trägt und so was super Nerdiges, wo man das ganze Kleingeld so reinmachen
kann. Ja, oder auch einfach wie diese Bauchtasche, nur dass es halt nicht so gut aufgeteilt
Aber halt, es hat dann so kleine Rohre quasi drin.
Genau, wo man dann die einzelnen Münzen hat, man irgendwie alle 1 Cent, alle 2 Cent Münzen.
Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber genauso habe ich mir das vorgestellt.
Ja, weil er drückt dann ja irgendwie auch so drauf und dann kommt auch so eine Münze drauf. Genau, also keine
deswegen,
Ahnung.
Deswegen, es kann nicht einfach eine normale Sparbüchse sein. Es muss schon irgendwas... Er meint ja auch, dass es super nützlich ist.
Genau, der ist so stolz darauf. Er empfiehlt ihm, dass er sich auch so eine Box sollen oder so eine Büchse oder so einen Gürtel, was auch immer
holen soll. Weil ich stelle mir vor, seine normale Sparbüchse... Da kann man ja eine Tabakdose nehmen oder irgendwas.
Ja, er sagt dann zu Steven, genau, hol dir auch sowas. Und Steven sagt dann, ja, also meine Box wäre wahrscheinlich immer leer.
Er zitiert dann sogar Shakespeare und denkt, dass er Steven damit beeindrucken kann, wenn sogar Shakespeare sagt, man soll sparen. Das Zitat, das er verwendet, ist aus Othello. Er sagt, tu Geld in deinen Beutel. In der englischen Fassung ist es aber anders. If youth but knew... What age would crave, wenn die Jugend nur wüsste, was das Alter will. Das ist ein Zitat von Iago aus Othello und Iago ist ein gieriger, selbstsüchtiger Geldmacher.
Der Rodrigo um seinen Besitz bringt, weil er ihm sagt, dass es lukrativ für ihn wäre, das zu verkaufen.
Er sagt ihm halt quasi, stimmt. Du kriegst viel Geld dafür und wenn du älter bist, wirst du froh sein, dass du gespart hast. Das Problem ist nur, dass er natürlich nicht an Rodrigos Wohl in der Zukunft denkt, sondern nur an sein eigenes. Das Problem hier ist aber, dass Deasy einfach Shakespeare nicht gelesen hat oder nicht verstanden hat und nur dieses Zitat kennt. Steven aber kennt das Zitat, er kennt es sofort. Er sagt dann auch, ja, Iago hat das gesagt. Worauf Deasy gar nicht reagiert, weil er es natürlich nicht checkt. Und das ist so der erste Augenblick, wo wir verstehen, dass Deasy nicht sonderlich belesen ist. Also er bringt dauernd Fakten durcheinander.
Ja, er behauptet ständig falsche Sachen und betreibt auch so ein bisschen Name-Dropping, habe ich das Gefühl.
Ja, total.
Und Deasy behauptet halt dann auch, dass es der größte Stolz eines Engländers sei, sich selbst zu finanzieren und keine Schulden zu haben, was natürlich absolut nicht auf Steven zutrifft. Und er gibt ihm dann den Rat, dass er ganz viel Geld ansparen soll.
Das Problem ist natürlich, dass Steven immer noch, obwohl er sich lösen will, sehr katholisch ist. Und das widerspricht seinem katholischen Selbstverständnis, worin Reichtum und Macht nicht wünschenswert sind, aber auch nicht etwas sind, was er sich vorstellen kann. Also
er strebt gar nicht danach. Er lebt ja auch so dieses Ideal des armen Künstlers und Geld ist ihm eigentlich egal, solange er abends in den Pub gehen kann.
Ich finde, ein Satz, der das ziemlich gut auf den Punkt bringt, war, dass diese Auseinandersetzung sinnbildlich für die Kluft zwischen den irischen Protestanten und den Katholiken steht.
Genau, weil Deasy ist selbst natürlich Protestant und er ist ja auch England und dem Unionismus, dem Unionism, also er ist dafür, dass Irland eben unter... Genau, ja.
Ja. Steven denkt dann auch an das Gespräch mit Haynes zurück im ersten Kapitel, wo Haynes einmal sagt, History is to blame, die Geschichte ist schuld an der Situation zwischen Irland und England und zwischen den Katholiken und den Protestanten.
Ja, man lernt in dieser Episode tatsächlich auch sehr viel über die irisch-englische Geschichte, die ja von vielen Konflikten geprägt ist. Und ich muss zugeben, ich hatte davon wirklich überhaupt keine Ahnung.
Anna, soll ich dir was über den Irland-England-Konflikt erzählen?
Ja, eine kleine Nachhilfestunde.
Ich nehme mal eben meine Dokumente raus. Die Iren waren lange Zeit ein heidnisches Volk. Das änderte sich im 5. Jahrhundert nach Christus, als christliche Missionare nach Irland kamen. Unter ihnen war auch der heilige Patrick oder St. Patrick.
Den ihr bestimmt auch alle kennt, man ist, weil es gibt nämlich immer einmal im Jahr den St. Patrick's Day und da laufen alle Leute dann in grüner Kleidung rum.
Das ist eine amerikanische Tradition.
Tatsächlich.
Kommt nicht aus Irland, das kommt von irischen Auswanderern in den USA.
Okay.
Ja. Im Jahr 1169 fielen die Normannen in Irland ein. Sie kamen von England her und brachten 700 Jahre normannischer und englischer Herrschaft nach Irland. Das ging einige Jahrhunderte ganz gut. 1534 aber wurden irische Stammeshäuptlinge, die sich dem englischen König nicht unterwerfen wollten, getötet. Es begann eine Politik der Plantagen, Land von katholisch-irischen Grundbesitzern wurde konfisziert und an protestantische Siedler aus England und Schottland vergeben. In den darauffolgenden zwei Jahrhunderten, also wir sind im 16. Jahrhundert und gehen jetzt bis ins 18. Jahrhundert, wurde das katholische Irland von den Engländern regelrecht erobert. Es kam zu Spaltung und Streit, ein Konflikt, der bis in die Gegenwart anhält. Im 18. Jahrhundert wurden eine Menge Gesetze erlassen, die Katholiken diskriminierten. Die gälische Landessprache zum Beispiel wurde an den Schulen verboten. Bis 1778 waren nur noch 5% des Landes im Besitz der Katholiken. Und 1801, das ist jetzt wichtig, wurde in einer großen Vereinigung das irische Parlament abgeschafft. Irland wurde damit Teil des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland. Nach diesem Zusammenschluss mit England durften Katholiken bis 1829 keine parlamentarischen Ämter bekleiden. Und es wurde noch schlimmer, 1845 kam es nämlich zu einer großen Hungersnot, die heute auch als Potato Famine bekannt ist. Die Kartoffel war nämlich das wichtigste Nahrungsmittel in den zu großen Teilen verarmten Irland. Eine Krankheit namens Kartoffelfäule vernichtete einen Großteil der Kartoffelernte. Etwa 1 Million Menschen verhungerten oder starben an Krankheiten. Eine weitere Million wanderte aus. 1914 wurde der Home Rule Act verabschiedet, ein Gesetzesentwurf, der Irland eine gewisse Autonomie zugesichert hätte, aber er wurde ausgesetzt, weil ausgerechnet in dem Jahr der Erste Weltkrieg begann. Es folgte von 1919 bis 1921 der irische Unabhängigkeitskrieg. 1922 trennten sich die südlichen 26 Grafschaften von England ab, der irische Freistaat wurde gegründet und Gälisch zusammen mit Englisch als offizielle Landessprache wieder eingeführt und die restlichen 6 Grafschaften sind bis heute Teil des Vereinigten Königreichs geblieben, im Süden, im Norden von Irland. Der Konflikt war damit nicht beendet. In Nordirland kam es immer wieder zu konfessionellen Konflikten zwischen den katholischen Nationalisten, die eine Vereinigung Nordirlands mit der irischen Republik wollten und den protestantischen Unionisten.
Ja, ich weiß immer nicht, wie genau man das ausspricht. Unionist wäre es auf Englisch, aber ich weiß nicht, wie das eingedeutscht ist.
Ja. Die Unionisten, die loyal zu Großbritannien standen. So richtig endeten sie erst mit dem Friedensabkommen von 1998.
Danke für diese kleine Geschichtsstunde, Noemi, das war sehr umfangreich.
Also ich finde, man weiß es halt alles auch gar nicht, dass Irland diese krasse Geschichte hat, obwohl uns Irland ja eigentlich kulturell sehr nahe steht. Zum Beispiel, dass halt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg gleich ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist in dem Land, was ich heftig finde.
Das finde ich eben auch so toll an Ulysses, weil man tatsächlich auch sehr viel über die irische Geschichte erfährt und lernt. Ja.
Was ganz interessant ist, ist natürlich, dass Joyce mit dem Schreiben des Romans 1914 angefangen hat, wo auch dieser Home Rule Act verabschiedet worden wäre.
Steven, der kann nicht sparen, der hat große Schulden, er wird die mit dem Gehalt, also mit den 1000 Dollar, die er jetzt bekommen hat, auch nicht abbezahlen können.
Er schuldet insgesamt 25 Pfund.
Ja, das sind in heutiger Währung 7.500 Dollar. Und das ist natürlich schon krass, so viel verdient er in 7 Monaten.
Ja, und Stephen verfällt auch sofort in so eine kleine Depression, also dieses Gehalt erhält, weil das natürlich nichts ist angesichts des Berges an Schulden, den er da vor sich hat. Er freut sich auch eigentlich gar nicht über das Gehalt. Er denkt dann die ganze Zeit an diesen Bibelspruch, so war es am Anfang, so ist es am Ende und nichts verändert sich. Und er fühlt sich gefangen in dieser Alltagsroutine.
Ja, und es ist auch so unangenehm zu lesen, wie Deasy ihm dann eine Lektion im Sparen geben möchte und Steven schweift halt ständig ab.
Steven geht mental alle Schulden durch, ganz akribisch. Er schuldet quasi jedem Charakter aus Portrait of the Artist Geld. Aber schon wieder Schokolade im Mund. Das Beste, was man über Steven sagen kann, ist, dass er sorgfältig Buch über seine Schulden führt. Auch wenn er nichts tut, um was dagegen zu tun.
Wachsen ja wahrscheinlich im Gegenteil sogar.
Wir wissen, dass er nachher noch trinken geht.
Ja.
Und da wahrscheinlich auch wieder Runden ausgeben wird.
Ja, das ist ein Stück weit auch autobiografisch. Auch Joyce hatte seit seines Lebens ständig mit Geldproblemen zu kämpfen. Auch nachdem er geheiratet und Kinder bekommen hatte. Mhm. Daisy sieht Steven als irisch-nationalistischen Katholiken und verteidigt sich selbst auch in seiner Rolle als Tory, als Protestant, der Großbritannien gegenüber treu ist.
Was man sagen muss, ist, die Tories eigentlich einfach eine rechtsnationalistische Partei sind.
Ja. Wie heute.
Ja.
Ja, auch. Und er sagt dann auch, we are all Irish, we are all King's Sons. Das ist so ein Stichwort, das aus dem Mittelalter kommt, als Irland von verschiedenen Stämmen besetzt war, die alle ihren eigenen König hatten.
Mhm. Und so stimmte das natürlich. Jeder war einem König untergeordnet. Aber Daisy interpretiert das so als sehr allumfassend, als sehr inklusiv. Hat doch so etwas sehr Selbstgefälliges, dass er das sagen kann.
Und auch sehr platitüdenhaft. Das passt ihm halt jetzt in den Kram und dann droppt er das.
Und das bringt uns natürlich auch nochmal auf diesen Spruch von Haynes, dieses, die Geschichte ist schuld daran. Ich finde es so ein bisschen wie wenn wir Afrika anschauen, sagen ja, die Situation in Afrika ist der Geschichte zuzuschreiben, dass jetzt da so viele Konflikte sind. Aber es sind natürlich Konflikte, die wir dorthin gebracht haben. Und natürlich ist Haynes selbst nicht schuld daran, dass es diesen Disput gibt zwischen den Katholiken und den Protestanten. Aber es ist die Schuld von England, dass sie diese Konflikte hergebracht haben.
Ja, dass sie das ganze Land auch so entzweit haben.
Genau.
In zwei Lager.
Und er entzieht sich komplett der Verantwortung. Ich finde das eine super problematische Haltung zu sagen, ja, die Geschichte ist schuld daran, weil man dann...
Es lässt sich nicht ändern. Es ist halt jetzt so und eigentlich ist es auch gut so, wie es ist.
Und es ist aber nicht gut, wie es ist.
Daisy behauptet dann auch, dass er von Sir John Blackwood abstammt, der 1800 für die Union gestimmt haben soll. Mhm. Sir John Blackwood war ein Politiker, der dann irgendwie auch auf dem Pferd nach Dublin geritten sein soll. Aber es stimmt halt einfach nicht, dass er für die Union gestimmt hat. Er war dagegen. Ja, und dann kommen auch zwei meiner Lieblingsstellen, weil Steven sich dann natürlich wieder in seine Gedanken flüchtet, während Daisy halt über die Geschichte schwadroniert und er denkt dann an das Lied Croppies, Lie Down.
Man kann es aber auf YouTube immer noch anhören.
Hast du es getan?
Natürlich.
Und wie gefällt es dir?
Ja, gut, es klingt wie jedes irische Volkslied. Dö, Croppies, Lie Down. Ich weiß nicht genau, aber so.
Obwohl es schon über 200 Jahre alt ist.
Irgendwie sind die Lieder auch eine Möglichkeit des Widerstands für Steven, dass er im Inneren dorthin flüchtet.
Das Lied The Rocky Road to Dublin und es erzählt die Geschichte eines armen katholischen Bauern, der auf holprigen Pfaden und über Umwege nach Dublin reist. Und Noemi und ich haben vorhin auch schon drüber geredet, dass es eigentlich krass ist, dass diese ganzen irischen Volkslieder alle so fröhlich und so fidel klingen, aber eigentlich haben die alle einen traurigen Hintergrund.
Rocky Road to Dublin ist eigentlich eine direkte Reaktion auf einen Spruch, den Daisy wiederbringt. Daisy sagt auf Latein in vias rectas.
Per via rectas.
Per via rectas.
Ja.
Was ja auf geraden Pfaden oder auf direkten Pfaden bedeutet.
Er meint halt damit einfach die Reise Blackwoods nach Irland.
Ja, eigentlich dieser gerade Weg zur Vereinigung von Irland und England.
Der Witz ist, glaube ich, dass Blackwood gar nicht, also der ist da gar nicht hingeritten. Das ist alles nur eine Legende.
Daraufhin bittet Daisy Steven um einen großen Gefallen. Er hat nämlich einen Artikel über die Mund- und Klauenseuche geschrieben.
Die tatsächlich auch Menschen betreffen
Ach,
kann.
Wirklich?
Die gibt es tatsächlich auch immer noch. Kommt bei uns zwar nicht oft vor, aber das ist eben auch eine sehr ansteckende Krankheit, weil die sich über Viren verbreitet. Man muss sich auch an Corona und die aktuelle Pandemie denken.
Wir wissen alle, wie das mit Viren gerade geht. Er hat diesen Artikel geschrieben und Steven soll den bitte Redaktion vorlegen. Ich finde das witzig, weil ich kenne das so gut, dass Leute kommen und sagen, ah ja, ich habe ein großartiges Thema, über das sollst du mal schreiben.
Du hast doch gute Kontakte.
Und ich weiß aber, wie unangenehm das ist, wenn man Leuten dann sagen muss, nee, das Thema...
Wenn es halt dein Chef ist, also er kann unmöglich Nein sagen.
Er hat den Text ja auch schon geschrieben.
Genau, er muss dann noch so den letzten Feinschliff an der Schreibmaschine machen.
Und er sagt dann, ich habe das ganz kurz auf den Punkt gebracht, in a nutshell.
Sehr pointiert, was es aber überhaupt nicht ist.
Steve geht es im Wesentlichen darum, dass er sagt, es gibt ein Medikament gegen die Mund- und Klauenseuche. Sein Cousin aus Österreich hat ihm davon berichtet. Es stimmt aber einfach nicht. Es gibt dieses Medikament zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt auch keinen Impfstoff.
Ja, und währenddessen die halt eben in diesem Büro sitzen, spielen die Jungs draußen natürlich weiter ihr Hockeyspiel. Und Steven vergleicht das mit dem Schlachtfeld, also dass eigentlich dieses Hockeyspiel schon auch als Vorbereitung auf den Kampf gesehen werden kann.
Ja, jetzt schon wieder dabei ist.
Ja.
Es sind so Bilder, die Steve in dem Moment durch den Kopf gehen, die total an Szenen aus dem Ersten Weltkrieg erinnern. Also das Buch spielt zwar 10 Jahre vor Ausbruch des Kriegs, aber als Joyce das geschrieben hat, das war 1917. Das war natürlich mitten im Krieg. Der Krieg hat erst ein Jahr später dann aufgehört. Und Joyce war zu dem Zeitpunkt aber in der Schweiz. Und war umgeben aber von diesen kriegsführenden Parteien und Ländern, und so ein bisschen fühlt sich das hier auch an, dass Steven irgendwie inmitten von diesem Krieg auch ist. Und natürlich, wenn man sich dieses Hockey dann als Schlachtfeld sich vorstellt, dann ist es auch wieder diese englische Invasion. Also dieser englische Fremdkörper, der in Irland aber dann zu Krieg führt. Und auch nicht nur zwischen Engländern und Iren, sondern zwischen Iren. Und natürlich haben wir auch eine tolle Hamlet.
Eigentlich müsste man fast ein Singspiel machen für die ganzen Shakespeare-Referenzen.
Also hier ist sie ziemlich eindeutig, weil Deasy Steven den Artikel reicht und sagt, I've put the matter into a nutshell. Und das ist das erste Mal, dass man nutshell in diesem Kontext überhaupt verwendet hat. Das war Shakespeare in Hamlet, wo Polonius, der königliche Berater, das gesagt hat. Aber im Gegensatz zu Polonius, der das auch wirklich hinbekommen hat, hat Deasy das eben nicht geschafft. Und Deasy sieht sich aber selbst auch in der Rolle dieses Beraters.
Und was Deasy, finde ich, noch viel unsympathischer macht, ist, dass er ein krasser Antisemit ist. Er gibt den Juden die Schuld für die Korruption und den Verfall Irlands und glaubt auch an so eine irische Weltverschwörung. Also, dass der Staat, die Presse, dass das alles in den Händen der Juden ist.
Er sagt ja auch davor noch, nee, das sagt er nicht, es kommt in dem Brief vor, nämlich, wo er über Kassandra schreibt, die trojanische Königstochter. Und man hat so den Eindruck, dass er sich selbst ein bisschen in dieser Rolle sieht, weil Kassandra war ja auch eine Prophetin und hat den Fall von Troja vorausgesagt und ganz viele andere schreckliche Dinge, und sie wurde aber immer als geisteskrank.
Ja, abgetan. Niemand hat ihr geglaubt.
Niemand hat ihr geglaubt, und ich glaube, dass auch Deasy sich selbst als unerhörten Propheten sieht.
Ja, er spricht dann auch über die Sünde der Juden und beschreibt die als gierig und bedient damit auch damals wie auch heute noch bekannte Vorurteile gegen Juden. Dieser Antisemitismus erinnert auch an Haynes, der ja bereits in der ersten Episode über die Juden hergezogen hat. Das ist dann aber tatsächlich der erste Moment, in dem Steven dem auch was entgegnet. Er sagt dann, ein Kaufmann ist einer, der billig einkauft und teuer verkauft, ganz gleich ob Jude oder Heide, nicht wahr? Was Deasy dann auch sagt, ist, dass die Juden gegen das Licht gesündigt hätten, also dass dieses ganze Volk mit Sünde assoziiert ist. Das spielt auch auf den christlichen Glauben an, dass die Juden Gottes Sohn ermordet hätten.
Es ignoriert einfach die Tatsache, dass Jesus selber auch Jude war.
Voll. Und diese erwähnt dann noch den Wandering Jew, was auch so ein bisschen ein Foreshadowing zu Leopold Bloom ist, der ja im 4. Kapitel dann auftritt und dann 18 Stunden durch Dublin wandern wird. Und er entgegnet ihm dann nochmal, wer denn nicht gegen das Licht gesündigt hätte. Also dieser Gedanke, dass eigentlich, dass wir alle Sünder sind.
Auch spannend ist es, dass Steven sich in dem Moment auch fragt, ist es alte Weisheit, was wieder eine Referenz ist zur Odyssee und zu Nestor, weil Nestor Telemachos, dem Sohn von Odysseus, nicht als Mentor oder nicht als Vaterfigur dienen konnte, was Telemachos aber dringend gesucht hat, und wo wir auch den Eindruck haben, dass Steven danach sucht. Aber stattdessen bietet Deasy halt Steven nur diesen archaischen Konservatismus in der Politik und Reichtum, und das sind irgendwie so Reiche der Vergangenheit, ist dieser Konservatismus, der sehr alt ist, und der Reichtum, der eigentlich in der Zukunft spielt, weil Steven ja sparen soll. Und Steven braucht das aber gar nicht oder will das nicht. Steven sucht die Gegenwart, Steven sucht so ein Hier und Jetzt.
Und er lehnt sich dann auch an Deasys Wahrnehmung der Geschichte an und sagt, History is a nightmare I'm still trying to wake up from.
So ein geiles Zitat.
Ja, ich liebe das. Und er meint damit natürlich einerseits den Albtraum der irischen Geschichte der Unterjochung, andererseits auch seine eigene Leidensfähigkeit und auch seine Unfähigkeit, dem Tod seiner eigenen Mutter zu entkommen.
Und damit, finde ich, ist auch das ganze Kapitel auf den Punkt gebracht, dieser Unterschied in der geschichtlichen Wahrnehmung, wo Steven sagt, die Geschichte ist für ihn eigentlich nur ein Albtraum, aus dem er entkommen will. Und das ist einfach voller Krieg und voller Blut. Er denkt an Cäsar, der erstochen wurde von seinem Sohn, und an Pyrrhus, der von einer alten Frau ermordet wurde in einer Schlacht.
Ja, und diese ist ja der Auffassung, dass die Geschichte auf ein einziges Ziel zuläuft, die Offenbarung Gottes. Mhm. Und genau in dem Moment schießt einer der Jungs ein Tor.
Im Englischen ist es natürlich ein witziges Wortspiel, weil es sagt, irgendwie, es hat nur ein einziges Goal und dann gibt es ein Goal im Spiel.
Ja, und für Steven ist Gott aber ein Schrei auf der Straße, also ganz praktisch. Das ist nicht irgendwas, auf das man in der Zukunft irgendwie hinarbeitet, sondern Gott ist im Hier und Jetzt.
Was ich eigentlich ganz schön finde.
Also ja, ich finde es ganz praktikabel. Ja. Dann haut Dizzy halt auch nochmal was Sexistisches raus. Er gibt unterschiedlichen Frauen die Schuld daran, die Sünde in die Welt gebracht zu haben. Und Steven war ja die ganze Zeit schon relativ still und macht sich dann fertig, um nach Hause zu gehen. Er hat sein Gehalt bekommen, er hat seine Stunde gegeben. Und was dann auch nochmal super interessant ist, dass Dizzy zu Steven dann sagt, sie sind ja eher ein Lernender als ein Lehrender. Also er spricht ihm eigentlich die Kompetenz als Lehrer auch ab.
Wobei, er hat ja schon recht. Ich finde, er spricht ihm nicht unbedingt die Kompetenz ab, aber er meint ja, Steven, ich glaube, du wirst als Lehrer nicht glücklich werden. Und es ist nicht unwahr, weil wir wissen ja schon, dass Steven überhaupt nicht glücklich ist.
Steven stimmt ihm ja dann irgendwie auch zu.
Er sagt ja, und ich fand das eigentlich ganz schön, wo Steven dann meint, ja, ich bin eher Lernender als Lehrer. Er geht dann raus und denkt über sein eigenes Verhalten nach gegenüber Dizzy, gerade auch in Bezug auf diesen Gefallen, den er ihm jetzt tut, indem er diesen Brief oder diesen Artikel den Redaktionen vorlegt.
Und er denkt sich eigentlich auch so, du Idiot, so wieso hat er sich dazu jetzt breitschlagen lassen, diesen schlechten Kommentar in der Zeitung unterzubringen.
Er gibt sich dann auch selbst einen mokierenden Spitznamen. Auf Englisch ist das The Bulldog Befriending Bard oder der sich mit dem Ochsen anfreundeten Barden. Wenn wir an Stevens Nachnamen denken, Daedalus oder Daedalus. Daedalus ist ja ein Gefangener auf Kreta und ein sehr toller Schreiner, könnte man vielleicht sagen. Er baut unter anderem eine Kuh für die Königin. Und er hat zum Beispiel auch das Gefängnis für den Minotaurus gebaut, dieses riesige Labyrinth und der Minotaurus.
Ja, wobei ich das auch ein bisschen konstruiert finde. Ich weiß nicht, ob Choice sich dann gedacht hat, oh, ich baue dann das noch ein.
Wobei man schon sagt,
dass das ist an die griechische Mythologie angelehnt.
Dass Daedalus schon sehr in Verbindung gebracht wird mit dem Minotaurus, weil er dieses Labyrinth gebaut hat. Und ich glaube, wenn eine Daedalus-Figur an einen Ochsen denkt, ist natürlich sofort die Assoziation da.
Ja, maybe. I don't know.
Es gibt auch im Porträt in diesem ersten Buch, gleich im ersten Absatz schon, die Assoziation von Steven mit deinem Kinderbuch, wo es um Muhkaus geht, also um Muhkühe.
Zum Ende der Episode kommt noch so eine unangenehme Szene, weil Dizzy Steven dann nämlich noch hinterher rennt, um ihm noch einen letzten antisemitischen Witz zu erzählen. Er sagt dann, ja, Irland war das einzige Land, das nie Juden verfolgt hat. Wissen Sie wieso? Und dann beantwortet er das selbst, weil sie die Juden nie reingelassen haben. Wiederholt das dann sogar nochmal und schreit dabei fast, weil er seinen antisemitischen Witz so unfassbar witzig findet, was aber halt auch wieder nicht stimmt. Die jüdische Geschichte Irlands lässt sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen, also es gab auch davor auch schon Juden.
Ich finde, in dem Moment erinnert mich Dizzy so unglaublich stark an Donald Trump.
Ja.
Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie der redet. Das ist genau so.
Und, so ein klassischer Boomer.
Also ich sag die Wahrheit und es ist die krasseste Wahrheit, die du je gehört hast.
Ja. Ja, und Steven lacht dann nur noch und sagt nichts mehr und
geht. Und ich finde halt, er sagt, dass Irland das einzige Land ist, in dem Juden nie verfolgt wurden. Aber mit dieser Art von Hassreden legt er natürlich die Basis zur Verfolgung von Juden. Also er propagiert das damit.
Voll.
Ich finde Stevens Reaktion da tatsächlich ziemlich geil. Steven bricht einfach in Lachen aus, weil er das so nicht glauben kann, dass dieser alte Mann so blöd ist. Um 1904 gab es nämlich auch ein Pogrom in Limerick. Steven lehnt diese Vorurteile ab und verlässt dann auch das Gelände, um einen Zug in Richtung Norden von der Dalkey Station zu nehmen, wo er uns wieder begegnen wird.
Ja, hoffentlich. Ich bin gespannt. Hast du irgendeine Ahnung, wie das weitergehen wird? Weil ich habe das jetzt auch mit der zweiten Episode, ich habe das überhaupt nicht vorherkommen sehen, dass wir dann auf einmal in der Schule sind.
Wirklich?
Nee.
Ich weiß nicht, vielleicht lernt er im nächsten Kapitel endlich Ulysses kennen.
Wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, ich habe Buck Mulligan sehr vermisst in diesem Kapitel, weil es ist schon ein funny Dude.
Ja, ich sag's ja.
Ja.
Bist du noch Tee?
Ich hab noch. Der ist ein bisschen kalt, aber But it will do. Ja, und Mr. Deasy ist so unangenehm. So unsympathisch.
Der ist ein richtiger Trump-Typ.
Auch so ein bisschen ein dicklicher Mann.
Ja, absolut.
Gut genährt.
Was ja dann auch wieder witzig ist, weil er unter diesem Porträt von, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, Dirty Bertie steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Dirty Talk mit Joyce. Wir sind Noemi und Anna. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Instagram folgen unter
Dirty Talk with Joyce. Und bald geht's weiter mit Proteus, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Proteus,
genau.
Proteus.
Wahrscheinlich gehen sie dann endlich saufen.
Und wenn sie endlich saufen gehen, dann gehen wir auch wir endlich saufen.
Genau, dann gehen wir auch endlich richtig steil. Dann kommt auch wieder Buck Mulligan. Wahrscheinlich auch wieder Haynes. Ich finde, die sind schon echt ein interessantes Gespann.